Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Der Klimawandel sorgt für drastisch steigende Temperaturen. Mehr als 35 Grad waren diese Woche auch in Österreich zu verzeichnen. Und neben der Hitze machen uns auch zunehmend Unwetter zu schaffen. Das alles ist schon sehr bedrohlich und Grund genug, um die Energiewende voranzutreiben. Doch wenn neue wissenschaftliche Theorien stimmen, dann könnte der Klimawandel für uns in Österreich und Europa bald noch viel drastischere Folgen haben, als wir bisher dachten.
Deswegen müsste man hier einen neuen Begriff einführen, vielleicht eine anthropogene Eiszeit oder eine Tipping Point Eiszeit, die auch von ihrer Dauer her noch eigentlich nicht wirklich vorhersehbar ist.
So paradox es klingt, wenn die Prognosen richtig liegen, dann könnte Österreich in eine Eiszeit schlittern. Mit verheerenden Konsequenzen für uns alle. Is winter coming? Mein Kollege Scholt Wilhelm hat darüber mit der Gletscherforscherin Andrea Fischer gesprochen.
Andrea Fischer, Sie sind Gletscherforscherin und Sie beobachten die Veränderungen auf unseren Bergen und Sie sehen dadurch, wie sich der Klimawandel auswirkt. Was sehen Sie denn da? Wie schnell schmelzen unsere Gletscher angesichts der Erderwärmung?
Unsere Gletscher schmelzen derzeit in einem für uns selbst ungeahnten Ausmaß. Insbesondere in den letzten 2 Jahren kam es zu Massenverlusten, die wir bisher nicht für möglich gehalten haben, die auch deutlich unsere Vorstellungen übersteigen, wie der Verlauf des Klimawandels sein wird, weil die Jahre 2022 und 2023 außergewöhnlich warm waren und es noch aussteht, die Ursache dafür herauszufinden. Das ist oft etwas komplizierter. Aus dem Grund, dass es hier sehr viele verschiedene Faktoren gibt, die eine Rolle spielen, die Temperatur der Meeresoberfläche, dann gibt es immer wieder auch extreme Jahre, die auf Zufälligkeiten beruhen und auch die Zusammensetzung der Atmosphäre hat gewisse Eigenheiten, die nicht zu 100% vorhersagbar sind, weil dieses System eben sehr kompliziert ist, was wir aus den Eisbohrkernen gelernt haben, die Eisverhältnisse für die letzten 6000 Jahre widerspiegeln, ist, dass es innerhalb der letzten 6000 Jahren vermutlich keine Periode gegeben hat, wo über längere Zeit Verhältnisse geherrscht haben, wie wir sie heute haben.
Auf diese Komplexität werden wir noch näher eingehen. Aber zunächst mal, was bedeutet denn dieser Rückgang der Gletscher für unsere Lebensräume auch hier in Österreich?
In Österreich haben wir das große Glück, dass zurzeit das Wasserdargebot aus dem Niederschlag sehr gut ist und wir in den Fließgewässern trotz der hohen Schmelzmengen jetzt nur einen sehr kleinen Anteil von Gletscherwasser haben. Das heißt, unsere Wasserversorgung ist gesichert. Das ist in anderen Regionen der Erde, in den Trockengebieten der Anden des Himalaya nicht der Fall. Zusätzlich haben wir in den Alpen natürlich die steile Topografie bringt uns nicht nur Niederschlag, sondern auch eine gewisse Neigung zu Massenbewegungen, die gerade im Nahbereich der Gletscher momentan zu einer verstärkten Labilisierung führt. Wir haben hier eine Zunahme der Felssturzaktivitäten, eine Zunahme der Murenereignisse, die aber in den meisten Fällen auf den Nahbereich des Gletschers beschränkt bleiben. Im heurigen Winter, also von 2023 auf 2024, hatten wir extrem hohe Schneemengen auf den Gletschern, die aber aufgrund dieser sehr hohen Temperaturen auch sehr rasch abgeschmolzen sind. Und gerade heuer hat man gesehen, dass dieses Abschmelzen einer sehr hohen saisonalen Schneedecke aufgrund der gestiegenen Winterschneemenge in Zusammenspiel mit der schon einsetzenden Eisschmelze durchaus zu sehr hohen Wasserständen in den Flüssen führt, die auch im Bereich der großen Städte zu Hochwasserereignissen führen können. Wir hatten hier in Innsbruck am Inn ein fast 30-jähriges Hochwasserereignis und insgesamt eine sehr hohe Wasserführung, wo man schon sieht, die Änderungen im Hochgebirge haben Auswirkungen auf die Tallagen und auch auf die Bereiche, in denen sehr viele Menschen in den Alpen wohnen.
Also das heißt, die schmelzenden Gletscher wirken sich auf verschiedenste Lebensbereiche bei uns aus. Jetzt ist Österreich zu großen Teilen vom Wintertourismus abhängig. Was bedeutet denn die Gletscherschmelze für den Skitourismus?
Das freut mich, dass Sie sagen, Österreich ist zu großen Teilen vom Wintertourismus abhängig, weil diese wirtschaftliche Bedeutung des Wintertourismus oftmals auch nicht so gesehen wird. Wir haben vor allem Wintertourismus in strukturschwachen Regionen, die sonst sehr wenig Arbeitsplätze bieten. Die Geschichte des Wintertourismus ist eine sehr kurze. Seit etwa 120, 130 Jahren gibt es Wintertourismus in Österreich. Diese wirtschaftliche Bedeutung hat erst seit den 1970er Jahren, seit den 1990er Jahren haben wir die Produktion von technischem Schnee. Das heißt, hier gibt es einen ständigen Wandel, sowohl was die wirtschaftliche Bedeutung betrifft, als auch was die Piste selbst betrifft. Es gab immer wieder Jahre, die sehr schneearm waren, Perioden, Dekaden, die sehr schneearm waren und solche, die sehr schneereich waren. Man kann im Zuge des Klimawandels eigentlich davon ausgehen, dass das Angebot der Schneefälle sinkt, also dass es zu weniger Schneefällen kommt, die Schneedeckenandauer sich in allen Höhenlagen verkürzt, insbesondere in den mittleren Lagen, wo sich die meisten Skigebiete befinden, die größten Pistenflächen befinden und es zu einer Reduktion um mehrere Tage kommt pro Dekade, an denen Schnee liegt und auch die Schneehöhe sinkt.
Das heißt, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir nicht mehr so oft in Österreich im Jahr Skifahren können, wie wir es gewohnt sind, vielleicht bisher. Jetzt schmelzen aber nicht nur die Gletscher dahin aufgrund der Klimaerwärmung, sondern auch die Polkappen. Wie schnell schmelzen denn die Polkappen?
Die großen Eismassen liegen in den Polargebieten, also in Grönland, in Alaska, in der Antarktis. Und hier haben wir verschiedene Effekte. Erstens schmelzen diese etwas nach den Alpengletschern ab. Und dann tragen diese großen Eismassen natürlich sehr viel zum Meeresspiegelanstieg bei, der die Küstenregionen gefährdet. Und aber auch bringen sie Süßwasser in die Meere ein und ändern damit die Meeresströmungen. Unser Glück ist der Golfstrom in Europa, der warmes Wasser wie eine Heizung an die Küsten Europas transportiert aus dem Süden. Und das führt dazu, dass die Temperaturen bei uns ganzjährig wesentlich höher liegen als auf vergleichbaren Breitengraden in der amerikanischen Kontinentalplatte. Das muss aber nicht immer so sein. Wir wissen, dass es auch Perioden geben kann, in denen das anders ist.
Was passiert denn, wenn die Pole schmelzen und das kalte Wasser ins Meer gelangen? Wie ändert sich dadurch das Klima bei uns?
Das Süßwasser, das von den schmelzenden Gletschern und Schneeflächen ins Meer eingebracht wird, hat eine andere Dichte. Das heißt, es verändert sich damit das gesamte Regime dieser Meeresströmungen und es kann dazu führen, dass zum Beispiel der Golfstrom sich abschwächt oder gar zum Erliegen kommt. Diese Dinge können im Modell relativ schnell geschehen, also innerhalb weniger Jahrzehnte, nicht gleich über alle Saisonen. Zusätzlich ändert sich auch noch das Niederschlagsdargebot, weil ja, wenn die Luft kälter ist, diese Luft wesentlich weniger Feuchtigkeit transportieren kann. Und natürlich das gesamte Ökosystem. Die Flüsse führen weniger Wasser. Die Pflanzen sind vor allem deshalb betroffen, weil es in der Saison, wo wir jetzt gutes Wasserdargebot haben und gute Temperaturen für die Keimung, dann kälter wird, eventuell noch Schneedecke liegt und dann wird es sehr rasch warm. Im Sommer gibt es große Hitze, aber nur für sehr kurze Zeit. Und das ändert natürlich das gesamte Regime, wenn so ein Übergang, ein sogenannter Kipppunkt auftritt.
Also so paradox es klingt, obwohl das Klima wärmer wird aufgrund der Klimaerwärmung, könnte es bei uns kälter werden dadurch. Wie viel kälter denn?
Das kommt ein wenig darauf an, wie stark sich der Golfstrom verändern könnte. Die Bandbreite des Möglichen liegt bei einer Temperaturschwankung von etwa 10 bis 15 Grad maximal in den Modellen. Das ist sehr, sehr viel. Im Vergleich dazu waren die Temperaturen während der kleinen Eiszeit nur etwa 2 bis 4 Grad kälter als sie es heute sind. Es gibt ein sehr berühmtes Klimaereignis unter den Klimaforschern, das sogenannte 82K-Event, wo die Gletscher der Alpen bis zu den heutigen Dörfern, also auf die Höhe der Dörfer, vorgestoßen sind, und zwar binnen weniger Jahrzehnte. Und ein solches Klimaereignis kann trotz der menschgemachten Klimaerwärmung nicht ausgeschlossen werden, weil eben diese menschgemachte Klimaerwärmung durch das Abschmelzen der Gletscher dazu führen kann, dass es zu solchen sogenannten nichtlinearen Effekten kommen kann, die auch schwer vorhersagbar sind.
Wenn ich Sie richtig verstehe, heißt das, wir könnten in eine Eiszeit schlittern?
Hier muss man unterscheiden zwischen diesen Eiszeiten, die in den letzten 1,5 Millionen Jahren aufgetreten sind und immer wieder zu einer periodischen Vergletscherung der gesamten Alpen geführt haben, mit einem vergletscherten Comosee, vergletscherten Gardasee und einem vergletscherten Chiemsee. Mhm. Diese Änderungen treten in einem Abstand von 110.000 Jahren auf und sind auf geometrische Faktoren in der Bewegung der Erde um die Sonne zurückzuführen. Diese sogenannten sehr raschen Klimaänderungen, oft Cold Spells, also kalte Ereignisse, sind auf andere Faktoren zurückzuführen, auf Eigenheiten des Klimasystems, wo sich eben interne Effekte so aufschaukeln, dass es zu diesen sehr raschen Änderungen kommt. Deswegen gibt es für eine ähnliche Änderung, die sogenannte kleine Eiszeit, diesen eigenen Begriff einer kleinen Eiszeit. Diese ist sehr wahrscheinlich auf eine Häufung von Vulkanausbrüchen zurückzuführen und hat dazu geführt, dass die Alpengletscher um 1850 überhaupt so groß geworden sind, wie sie waren. Ungefähr 3/4 größer, als wir sie heute hier haben. Diese kleine Eiszeit war ein sehr ungewöhnliches Ereignis für das Holozän für die letzten 10.000 Jahre. Deswegen müsste man hier einen neuen Begriff einführen, vielleicht eine anthropogene Eiszeit oder eine Tipping Point Eiszeit, die auch von ihrer Dauer her noch eigentlich nicht wirklich vorhersehbar ist. Die kleine Eiszeit hat gedauert von etwa 1250 nach Christus bis 1870 nach Christus und war nicht immer kalt, aber sehr turbulent.
Welche Auswirkungen hätte das denn tatsächlich auf uns auch hier in Österreich, wenn es zu so einem Cold Spill, zu so einer kleineren Eiszeit kommen würde? Wie muss man sich das vorstellen?
Die Auswirkungen eines raschen Kippens des Klimaregimes, zum Beispiel durch ein Versiegen des Golfstroms oder eine Abschwächung des Golfstroms, wäre zum einen sehr kalte Winter.
Wie kalt?
Deutlich kälter als heute, also ungefähr 10 Grad kälter als heute. Man muss sich vorstellen, als praktisches Beispiel, wir haben alle unsere Wasserleitungen in einer gewissen Tiefe. Und das ist auf die Wintertemperaturen ausgelegt und auch auf das Vorhandensein einer Schneedecke. Das heißt, es könnte passieren, wenn so eine große Änderung eintritt in den Wintertemperaturen, dass alle unsere Wasserleitungen gefrieren zu einem bestimmten Zeitpunkt, weil unser System einfach nicht dafür ausgelegt ist. Bei uns liegen die Leitungen höher oben, als sie in Alaska zum Beispiel sind. Wir haben sehr viele Straßen, die Schneeräumungen brauchen. Allein wenn sich die Schneeräumsaison verlängert um mehrere Monate, sind das unglaubliche Kosten, die auf die Gemeinden zukommen. Also hier gibt es sehr viele praktische Probleme, die durch so eine Klimaänderung entstehen.
Welche Auswirkungen hätte das auf unsere Nahrungsversorgung?
Die Nahrungsversorgung ist meistenteils ein Umverteilungsproblem. Wenn wir jetzt die Landwirtschaft in Österreich vergleichen von vor 150 Jahren und jetzt, hatten wir zum einen eine größere Diversität vor 150 Jahren. Jeder Bauernhof, auch in Westösterreich, hat sein eigenes Getreide angebaut, auch in großen Höhenlagen, mit anderen Sorten, aber auch anderen Erträgen. Hier müsste man sicherlich wieder auf andere Sorten zurückgreifen. Unter Umständen bekommt man auch überhaupt ein Strukturproblem. Das Gute ist aber, dass die Nahrungsmittelversorgung ja mittlerweile sehr global funktioniert Und insbesondere auch Dinge wie Kriegsereignisse in der Ukraine, die globale Versorgung wahrscheinlich stärker beeinträchtigen würden als jetzt ein Cold Spell in Europa. Und eine wesentliche Frage für Hungersnöte etwa war immer die Frage der politischen Stabilität und der Umverteilung.
Wir haben in Österreich im Westen sehr viele Ortschaften, auch Städte, die in Tälern liegen. Was würde so eine kleine Eiszeit für diese Täler bedeuten?
Also ich denke, man muss das ganze System zusammen denken. Die Frage ist, wie geht es weiter mit diesen sehr exponierten Siedlungen weiter oben? Sind die Flächen in den Tallagen weitgehend ausgereizt, die Flächennutzung, wenn wir eine größere Migrationsbewegung hätten, weil Teilbereiche der Alpen eben nicht mehr schützbar sind, dann hat man eine Menge von realpolitischen Problemen, von einem erhöhten Druck am Wohnungsmarkt, den wir ohnehin schon verspüren, bis hin zur Frage, wer bewirtschaftet denn diese hochgelegenen Flächen? Weil es vor allem die Bewirtschaftung ist der Almflächen, der hochgelegenen Siedlungsräume, die uns vor Naturkatastrophen im Unterlauf schützt. Weil hier dafür gesorgt wird, dass der Wald in Ordnung ist, dass der Wald soweit machbar gesund ist und diese Schutzwirkung aufrecht bleibt.
Sie haben erzählt, dass das in der Geschichte schon mal vorgekommen ist. Wie haben das denn Völker früher geschafft, durch solche kleinen Eiszeiten zu kommen?
Klimatische Verwerfungen waren immer gut kompensierbar, wenn das politische System gut umverteilt hat, solange es schriftliche Aufzeichnungen dazu gibt. Zu Revolutionen ist es immer gekommen, wenn es politische Verwerfungen, Umverteilungsprobleme und Klimaprobleme gab. Vor den schriftlichen Aufzeichnungen gibt es dazu Quellen aus der Archäologie. Und hier geht man davon aus, dass nomadische oder halbnomadische Gesellschaften diese regionalen, lokalen Klimaänderungen sehr gut mit Migration bewältigen konnte. Die sind dann einfach in günstigere Gebiete ausgewichen. Das war auch aufgrund dieser fehlenden Infrastruktur und der Mobilität dieser Gesellschaften gut machbar. Ein Pferdefuß, den wir heute haben, ist unsere große Sesshaftigkeit und unsere große starke Abhängigkeit von dieser Infrastruktur.
Müssen wir davon ausgehen, dass wenn es tatsächlich zu so einem starken Abfall der Temperaturen kommt, dass Österreich auch wieder schrumpfen könnte, dass es ein Land ist, in dem es schwerer ist zu wohnen und auch vielleicht auch die Sterblichkeit höher wird?
Das Schöne am Gebirge ist, dass es für jede Situation die passende Nische gibt und auch sehr große Änderungen immer in der Vergangenheit durch geänderte Wirtschaftssysteme, also andere kulturelle Techniken kompensiert werden konnten und eine Verlagerung der menschlichen Aktivitäten in der Höhenzone oder auch einfach im Ort. Dass Flächen, die heute vielleicht nicht besiedelbar sind, in einem geänderten Klimasystem besiedelbar werden, beziehungsweise sich die Struktur so umstellen lässt, dass wir hier sehr gut in eine neue Zukunft auch gehen können. Nur müssen wir entsprechend uns darauf einstellen, dass sich Dinge ändern und nie so bleiben, wie sie gerade heute sind.
Wann werden wir denn wissen, ob uns tatsächlich eine Eiszeit droht und wie schnell könnte sie kommen?
Die letzten Modellierungen, die heuer publiziert wurden, deuten darauf hin, dass ein Kipppunkt relativ nahe sein könnte innerhalb weniger Jahrzehnte, aber durchaus einen gewissen Vorlauf hat. Sehr spannend wird es für uns zu sehen, was die Ursache jetzt wirklich war für diese zwei sehr warmen Jahre, die wir hinter uns haben. Es gibt dazu verschiedene Theorien. Eine Theorie ist, dass es sich um quasi bekannte Änderungen handelt, die periodisch auftreten. La Niña und El Niño wechseln sich hier ab. Und dass diese Phänomene dazu geführt haben, dass wir jetzt zwei sehr warme Jahre hatten, dann sollte es nach dem heurigen Sommer zu einer leichten Abkühlung kommen und wir wieder auf dem normalen Pfad sein, den wir erwarten können aufgrund der bisherigen Treibhausgasemissionen. Es gibt auch die Theorie, dass es sich bei diesem Effekt um eine Art Global Dimming handelt, das wir auch schon in den 1980er Jahren hatten, also Verbrennungsvorgänge, die Ruß in die Atmosphäre bringen und zur vermehrten Wolkenbildung führen. In den 1980er Jahren waren das die industriellen Emissionen. Heute steht im Verdacht, bessere Luftreinhaltungsvorschriften für die Schifffahrt einen solchen Effekt auszulösen. Dann würde diese Erwärmung zwar bleiben, aber nicht weiter ansteigen. Es ist aber auch möglich, dass wir näher an einem Kipppunkt sind, als wir bisher wissen. Und diese Frage sollte sich eigentlich in den nächsten 1 bis 2 Jahren klären. Das Eiszeitszenario wäre das Szenario, wo es dann anschließend abkühlt, vielleicht jetzt noch einmal rasant wärmer wird und dann dafür relativ rasch abkühlt.
Und Sie haben gesagt, das könnte schon innerhalb von Jahrzehnten passieren, oder habe ich das falsch verstanden?
Nein, das könnte durchaus innerhalb von Jahrzehnten passieren. Also diese sehr raschen Kipp-Effekte des Klimas spielen sich mit Temperaturänderungen von mehreren Grad innerhalb weniger Jahrzehnte ab.
Österreich könnte also in einigen Jahrzehnten tatsächlich in eine Eiszeit schlittern, gerade weil der Planet immer heißer wird. Andrea Fischer, vielen Dank für dieses spannende Gespräch.
Vielen Dank auch.
Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben jetzt am besten dran, denn gleich gibt es unseren Meldungsüberblick. Wenn Sie Thema des Tages bis dahin schon mal unterstützen wollen, dann machen Sie das am besten über ein Abonnement, egal ob print oder online. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Das hilft uns, unsere Arbeit zu finanzieren und ermöglicht uns interessante Interviews, wie Sie gerade gehört haben. Wir sind gleich zurück.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Seit gestern Donnerstag wird in der katarischen Hauptstadt Doha wieder über eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen verhandelt. Teil des Deals soll auch der Austausch von Geiseln sein. Konkret fordert Israel das Freilassen von 33 Menschen. Beobachter gehen davon aus, dass eine Einigung auch eine Eskalation zwischen Israel und dem Iran verhindern könnte. Israel und die Hamas nehmen nicht selbst an den Verhandlungen teil, sondern die USA, Ägypten und Katar vermitteln zwischen den beiden Parteien. Am Donnerstag war dabei die Rede von konstruktiven Gesprächen. Wie diese heute Freitag weitergehen und ob es eine Einigung geben wird, das lesen Sie in unserem Live-Ticker auf der Standard.at. Zweitens, in Schweden ist ein erster Fall der schwerwiegenden Krankheit Mpox bestätigt worden. Eine andere Form dieser Viruserkrankung ist bereits vor 2 Jahren unter dem Begriff Affenpocken weltweit zirkuliert. Mpox ist mit den klassischen Pocken verwandt und löst Hautausschlag, Fieber und Muskelschmerzen aus. Übertragen wird das Virus durch engen Kontakt wie körperliche Nähe, Sex, aber auch einfach beim Sprechen. Die aktuelle Form von Mpox, die sogenannte Klade 2b, ist bislang vor allem in afrikanischen Ländern aufgetreten. Nachdem in der Demokratischen Republik Kongo 450 Menschen an der Erkrankung gestorben sind und sich Mpox auch auf mehrere Nachbarländer ausgebreitet hat, hat die WHO am Donnerstag den weltweiten Pockennotstand ausgerufen. Die nun in Schweden erkrankte Person soll sich bei einer Afrikareise infiziert haben. Die Gesundheitsbehörden in Schweden sehen aber keinen Grund für weitere Schutzmaßnahmen. Als Mpox bzw. die Affenpocken das erste Mal aufgetreten sind, haben wir damals schon eine Folge mit dem Molekularbiologen und Science-Buster Martin Moder aufgenommen. Ich verlinke die Folge auch nochmal in den Shownotes. Und drittens, nach den wegen Terrorverdachts abgesagten Konzerten in Wien ist Taylor Swift gestern Donnerstag in London aufgetreten. Das Konzert ging wie geplant ohne Zwischenfälle über die Bühne und auch ohne Statement von Taylor Swift zu den Vorfällen in Wien. Viele Swifties hätten sich ja erhofft, dass sich der Popstar spätestens in London zu Wort meldet. Auf Social Media zeigen sich deshalb nun immer mehr Fans enttäuscht. Bis Dienstag spielt Swift noch im Londoner Wembley Stadium und damit sind dann die Europatermine der Eras Tour auch schon vorbei. Im Herbst und Winter gibt es dann noch Konzerte in Kanada und den USA. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf derstandard.at. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie Thema des Tages abonnieren. Lassen Sie uns auch gerne eine gute Bewertung oder einen netten Kommentar da. Darüber freuen wir uns auch immer sehr. Wenn Sie noch nicht genug von Podcasts haben, dann kann ich Ihnen die neue Folge unseres Schwester-Podcasts Edition Zukunft noch empfehlen. Darin geht es diesmal um Überfischung bzw. die Frage, welchen Fisch man denn eigentlich noch essen kann bzw. worauf man beim Kauf achten sollte. Falls Sie jetzt noch Feedback für uns haben oder Themenvorschläge, dann schreiben Sie gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Margit Ehrenhöfer. An dieser Folge haben außerdem Scholt Wilhelm, Tobias Holub und Christoph Neuwirth mitgearbeitet. Vielen Dank fürs Zuhören, Baba und bis zum nächsten Mal.